You'll never walk alone. Das sagt der Bundeskanzler immer wieder, um mit diesem Zitat aus der bekannten Fußballhymne den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, wir kümmern uns. Die Zeiten sind schwer. Corona, Krieg, Inflation, Energiekrise. Und Verbraucher und Unternehmen sorgen sich um den kommenden Winter. Wie viel dieser Sorgen kann der Staat wirklich nehmen? Wie viel Geld muss er an wen verteilen? Werden die Proteste zunehmen im Winter oder gibt es sogar eine Chance für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft? Deutschland im Krisenmodus. Wie viel Staat muss sein? Unser Thema in der Phoenix-Runde heute.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Christine Herntier. Sie ist seit 2014 parteilose Bürgermeisterin der Stadt Spremberg. Das liegt im Lausitzer Braunkohlerevier in Brandenburg. Und sie war auch Mitglied der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission. Herzlich willkommen, Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich begrüße Professor Astrid Lorenz. Sie ist Professorin für das politische System Deutschlands und für Politik in Europa an der Universität in Leipzig. Und herzlich willkommen Eckhard Lohse, Leiter der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Herntier, Spremberg hat 22.000 Einwohner, liegt, ich habe es schon gesagt, mitten im Braunkohlerevier. Sie haben schon viele Veränderungen mitmachen müssen in Ihrem Ort. Was ist es im Moment, was die Menschen dort bedrückt? Mit welchen Sorgen kommen Sie zu Ihnen als Bürgermeisterin?
Also wir stecken natürlich mittendrin im Strukturwandel und es ist auch wichtig, dass dieses große übergeordnete Thema nicht verloren geht in der aktuellen Diskussion. Das ist auch mir persönlich sehr wichtig, weil für die Lausitz ist das eine große Chance, dieser Strukturwandel. Sie bekommt eine Aufmerksamkeit und das ist eine der Gefahren, die ich als Bürgermeisterin tatsächlich sehe, die bei uns vielleicht noch on top kommt, dass durch die täglichen Sorgen und auch Nöte der Menschen, man sich so sehr fokussiert auf das, was am nächsten Tag eventuell sein kann, dass der Blick für die Zukunft vielleicht verloren geht. Und das ist insgesamt schade. Ich bedauere das.
Jetzt gibt es Punkte, weil viele machen sich Sorgen, dass sie ihre Stromrechnung, ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können. All das, was bekommen Sie da? Was wird Ihnen da mitgeteilt?
Ja, so wie Sie das gerade gesagt haben, das ist Tagesgespräch. Kleine Stadt, wenn die Bürgermeisterin durch die Stadt geht, wird sie da ganz konkret darauf angesprochen. Da gibt es solche Sprüche, ich kündige den städtischen Werken jetzt die Freundschaft. Obwohl die städtischen Werke noch der beste Anbieter in der Region sind. Aber die Sorgen gehen tiefer, weil es sind ja nicht nur die Energiepreise. Das wird ja ganz schnell existenziell. Es gibt erste Insolvenzen von Unternehmen in Spremberg. Unser Krankenhaus ist bedroht. Alles das treibt wirklich, ich würde mal sagen, jeden Spremberger um. Mhm.
Und gibt es was, auf wen wird dann geschaut? Wer soll denn helfen?
Ich sage immer, die Menschen wohnen nicht im Bundestag, sie wohnen auch nicht in den Landtagen, sie wohnen in der Stadt. Sie kommen natürlich zuerst zum Bürgermeister und auch zu den Abgeordneten. Aber unser Blick von der Verwaltung, von den Abgeordneten, muss natürlich zu den Ländern und zum Bundestag gehen, weil die Probleme sind so gravierend, die können nicht auf kommunaler Ebene gelöst werden. Im Gegenteil, die Gefahr ist doch da, dass die Kommunen durch diese ganze Krise handlungsunfähig werden. Und das wird für die Menschen vor Ort spürbar. Die fragen mich, wie können Sie das absichern, dass die sozialen Einrichtungen auch morgen noch für uns da sind? Was können Sie dafür tun, dass die Mieter der kommunalen Wohnungsgesellschaft ihre Betriebskosten bezahlen können? Was können Sie tun, dass unser Krankenhaus aus dieser Krise rauskommt? Und wenn es um die Antworten geht, da habe ich Lösungsvorschläge, aber ich brauche einen Handlungsrahmen dafür. Und den muss die Regierung vorgeben, sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung. Wir brauchen schon den Staat, weil die Probleme kommen nicht aus der kommunalen Ebene, die kommen schon von oben.
Mhm. Frau Lorenz, wenn Sie das hören, was Frau Herrn hier aus Spremberg schildert, ist das typisch, also für ganz viele Unternehmen in Deutschland und Kommunen in Deutschland, die sagen, ja, da ist jetzt eine große Erwartungshaltung an den Staat, dass der jetzt einfach helfen muss?
Ja klar, weil die Kommunen und alle, die täglich durch die Stadt laufen, ja unmittelbar spüren, was die Sorgen sind der Leute. Und wir haben zum Beispiel in einem Forschungsprojekt mal untersucht, also was macht für die Leute ein gutes Leben aus und wo sehen sie die Rolle des Staates? Und Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und dann das gute und bezahlbare Wohnen sind absolut vorne. Und dafür würden die Leute auch selber Geld ausgeben, wenn sie politische Entscheidungsträger wären. Und das steht dann natürlich ganz oben und das erwarten sie auch vom Staat, Sicherheit zu geben. Er soll sich nicht in das persönliche Leben zu weit reinbegeben, das wird jetzt nicht erwartet, aber Sicherheit gewährleisten. Und dazu gehört Energiesicherheit, Gesundheitssicherheit, soziale Dienste.
Ganz und oben. Im Moment gibt es eine große Verunsicherung auf allen Ebenen.
Absolut. Ja, klar, die Krankenhäuser wissen ja auch nicht, wie sie sich halten sollen. Sie haben das ja jetzt sehr plastisch beschrieben. Wie zahlen sie eigentlich die Rechnungen? Und wir wissen ja aus vielen Untersuchungen, dass das die Basis ist, die man schafft. Also wenn es den Leuten nicht physisch gut geht oder wenn sie sich Sorgen machen, dann funktioniert auch nicht politische Beteiligung gut, dann funktioniert nicht gut Nächstenliebe, all das, was wir ja auch brauchen unbedingt. Das ist einfach die Basis.
Die Basis, dafür muss der Staat sorgen. Herr Lohse, erfüllt die Regierung, schauen wir erstmal auf die Bundesregierung, kann die diese Erwartungshaltung dann im Moment erfüllen, angesichts all dieser Krisen, die so alle miteinander auch zu tun haben?
Also ob am Ende alle sagen, ja, es erfüllt und ich bin zufrieden, das wahrscheinlich nicht alle, das ist ja jetzt schon klar. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, was diese Regierung in noch nicht einmal einem Jahr, seit es sie gibt, gemacht hat, um die Erwartung zu erfüllen, dann muss man sagen, viel mehr geht nicht und würde vielleicht den Menschen dann ja auch schon wieder Angst machen. Also ich meine, alleine drei dieser Entlastungspakete, daneben noch die Kleinigkeit von 100 Milliarden für die Bundeswehr. So, auch wer kein Ökonom ist und wer Mühen hat, seine Heizungsrechnung zu bezahlen, sagt sich, was kann der Staat sich eigentlich noch alles auf die Schultern packen? Insofern glaube ich, das ist eine schwierige Balance. Viel weniger wäre schwierig geworden, zumal ja viele Maßnahmen noch nicht wirken. Das geht jetzt mal gerade los. Im September kommen diese 300 Euro Energiegeld. Das geht ja langsam, aber viel mehr würde wahrscheinlich die Leute auch unruhig machen, weil sie sagen, wie lange tragen wir das eigentlich mit uns rum?
Herr Fratscher, wie sehen Sie es als Ökonom? Kann der Staat all das eigentlich schultern und macht er es richtig gerade im Moment?
Der Staat kann es schultern, er muss es auch schultern. Jetzt mal als Größenordnung, die drei Entlastungspakete haben knapp 95 Milliarden Euro an Geldern versprochen, die wirklichen Summen sind etwas kleiner, wahrscheinlich so um die 70 Milliarden Euro. In der Corona-Pandemie waren das 350 Milliarden Euro. Davon waren damals hauptsächlich für Unternehmen, Überbrückungshilfen, Einmalhilfen und so weiter. Jetzt ist das Problem ein bisschen anders gelagert. Es sind natürlich auch die Unternehmen, die Unterstützung benötigen, aber jetzt ist es eben eine zu höchst unsoziale Krise. Und gerade von den Menschen, die Sie gesprochen haben, Menschen mit geringem Einkommen haben eine 3-, 4-, 5-mal höhere Inflation. Wir sehen nicht nur bei Unternehmen die Existenzbedrohung, sondern eben auch bei vielen Menschen, dass sie in die Privatinsolvenz rutschen. Wir haben in Deutschland 40% der Menschen, die nicht nur wenig Einkommen haben, sondern keine Ersparnisse haben, die also nicht sagen können, ich nehme das jetzt mal die 400, 500 Euro mehr an Kosten im Monat und nutze das von dem Ersparten. Und deshalb glaube ich, ist für mich nicht die Frage, kann der Staat es sich leisten, sondern die Frage sollte vielmehr sein, kann der Staat es sich nicht leisten, zu helfen? Weil als Ökonom, als Wissenschaftler muss ich ja nicht nur gucken, was ist hier und heute, sondern auch, was ist in 5 Jahren. Und wenn der Staat eben nicht genug hilft, zahlreiche Unternehmen pleite gehen, zahlreiche Menschen in Schieflage zahlungsunfähig werden, dann ist ja nicht nur der Schaden heute groß, sondern ist ja auch der Schaden in 5 Jahren groß. Weil wenn Unternehmen nicht mehr existieren, können sie auch keine Steuern zahlen. Also selbst aus der Perspektive einer soliden Finanzpolitik muss der Staat jetzt Geld in die Hand nehmen, um Unternehmen und vor allem Menschen zu helfen, diese Krise gut zu überstehen.
Frau Hantje, kommt das an? Also ist diese, was hören Sie, ist das die Haltung, dass man sagt, oh, die tun ja echt richtig viel für uns?
Teilweise. Es kommt zu spät an. Es kommt bei den Menschen als ein großer Wirrwarr, würde ich das mal bezeichnen. Wenn Sie das Radio anmachen, wenn Sie den Fernseher anmachen, da werden Sie mit einer Vielzahl von Vorschlägen überschüttet sozusagen. Und es fällt dem Einzelnen dann schon schwer, das für sich Wichtige herauszufiltern. Ich sehe das auch als eine Gefahr. Gerade in dieser Zeit ist eine klare und einfache Sprache wirklich nötig. Und wenn ich mir spätabends dann die Debatten im Bundestag anschaue, dann denke ich, was macht das mit den Menschen, wenn die sich das anhören, wie man sich da angiftet untereinander. Wir hatten 16 Jahre lang eine Regierung, die kann ja heute auch nicht so tun, als ob das alles keine Wirkung mehr hatte. Wir haben einen Kanzler, der war Vizekanzler gewesen. Und ich sage Ihnen, die Menschen sagen, die müssen doch in der Lage sein, sich zusammenzuraufen in dieser Situation. Es ist ja nicht irgendein Problem, was mal auftaucht. Das ist existenziell. Das erwarten die Menschen von den Politikern. Der Bundestag ist so voll besetzt wie noch nie. Und auf der kommunalen Ebene wird das oft als Kakophonie bezeichnet. Und das also macht es uns vor Ort schwer. Wir sollen etwas erklären, wo die Aufgabe, das zu kommunizieren, aber bei anderen geht. Also Kommunikation läuft nicht so gut im Moment.
Okay, Herr Lose, wie sehen Sie es? Sie haben jetzt auch schon darüber geschrieben, über die Kommunikation von Scholz und Habeck in Ihrer Zeitung. Also wenn der Bundeskanzler sagt, you'll never walk alone, das hat er ja mehrmals gesagt, ich habe es eingangs ja schon zitiert. Ist das sowas, wo man, gibt man damit den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl, ja, wir sind echt für euch da, kommt das an?
Nee, es sind ja zwei unterschiedliche Modelle, gerade an der Spitze dieser Regierung. Das eine Modell ist so ein bisschen das Angela-Merkel-Modell. Ich rede nicht über Prozesse, das will ich auch gar nicht, schon gar nicht mit Journalisten, sondern wenn es fertig ist, dann sage ich euch, das ist das Ergebnis und das wird funktionieren. Das hat Scholz übernommen, hat ja ganz viel von Merkel übernommen. Es passt aber auch zu seiner Art, zu sagen so, das ist es. Er versieht das dann mit solchen Floskeln, also wie You Never Walk Alone oder was auch immer. Im Wahlkampf hat er gesagt, Respekt, einfach Respekt. So. Und das verstehen die Leute schon. Das ist eine einfache Sprache, aber natürlich auch ein bisschen unterkomplex in der Kommunikation. So. Und der andere sagt, ich öffne sozusagen meine Gehirngänge, und also Robert Habeck, und lasse euch teilhaben. Ihr könnt genau zugucken, wie das bei mir passiert, dass auch ich schon mal in eine Sackgasse laufe oder sowas. Es gibt Leute, die finden das schön, ist aber natürlich viel anspruchsvoller, dem zu folgen. Ich glaube, es ist ja auch keine einfache Situation. Und die wissen ja selber natürlich nicht so ganz genau, was müssen wir eigentlich übermorgen oder vielleicht sogar morgen kommunizieren. Also dass die russische Gasversorgung quasi auf Null zusammenbricht, das können sie kommunikativ nur wirklich schwer vorbereiten, weil es so unvorstellbar war lange Zeit, dass man natürlich erstmal gucken muss, was macht das mit uns, was tun wir, was erzählen wir den Leuten, ohne sie zu belügen. Also es ist schon...
Ohne sie noch mehr zu verunsichern.
Ja. Modell Thomas de Maizière, wenn ich Ihnen das jetzt erzählen würde, das würde Sie nur beunruhigen.
Ja.
Das ist schon sehr schwer.
Frau Lorenz, was würden Sie sagen? Was ist da eine gute Art, dass der Staat sich erklärt, dass es irgendwie dass man weiß, wir sind alle zusammen in dieser Krise, dass man dieses Gefühl, also dass Bürgerinnen und Bürger und die Politik, dass sie das Gefühl hat, wir machen das zusammen.
Na, es gibt verschiedene Zielgruppen. Ne? Also die einen wollen von den Zumutungen genau wissen, die auf sie zukommen. Und die anderen wollen, das kennen wir aus vielen Meinungsumfragen, einfache Antworten. Der Ruf nach der starken Hand, eine Person, die klare Antworten gibt, ist dann sofort da. Aber das passt ja eigentlich nicht zur Situation. Also wir würden uns ja selber was vormachen, wenn wir sagen würden, es gibt einfache Antworten. Ich finde, es steht einer Demokratie nicht gut zu Gesicht. Also wir sollten uns die Zeit nehmen, bei solchen gravierenden Entscheidungen wenigstens auch eine öffentliche Debatte zu führen. Gut, dass es sie gibt im Parlament.
Aber andererseits also heißt es ja, für die es einen, dauert alles zu lang.
Für die einen braucht man die Klarheit der Zumutungen und auch Alternativen, die diskutiert werden. Und für die anderen braucht man dann eine klare Kommunikation dessen, was dann am Ende als Entscheidung herauskommt. Also ich würde noch sagen, bei solchen wichtigen Entscheidungen und bei solchen weitreichenden Maßnahmen, mit denen wir das jetzt zu tun haben, müsste man eigentlich die Menschen viel mehr einbeziehen. Nicht nur zu ihnen kommunizieren, sondern sie einbeziehen. Warum? Es werden hier Positionen geräumt, die lange typisch waren für verschiedene Parteien. Und das ist auch in Ordnung. Aber die Menschen, die Parteien gewählt haben in dem Bundestag, die haben sie ja nicht für diese Position gewählt. Die Positionen sind jetzt andere. Das Zweite ist, es werden neue Positionen entwickelt. Niemand hat mit dem Krieg gegen die Ukraine gerechnet. Wir werden jetzt ganz neue Politiken entwickelt. Da muss man eigentlich die Leute einbeziehen. Und dann ist es so, dass wir ja über die typischen Kanäle der repräsentativen Demokratien, Parteienmitgliedschaften, ja wenige Leute erreichen mittlerweile. Viele sind da nicht angebunden. Und es greift massiv ein oder betrifft massiv das Private auch. Also auch die künftigen Generationen, wenn wir uns jetzt verschulden. Alles kann man gut begründen, aber man braucht das Gespräch auch in der Gesellschaft und nicht nur im Bundestag.
Aber wissen Sie, meine Erfahrung ist, dass das wirklich auf die einfachen Fragen des Lebens zurückfällt. Ich habe einen solchen Beteiligungsprozess nicht zu der Energiekrise und nicht zum Ukraine-Krieg, aber zu dem großen gesellschaftlichen Thema Strukturwandel gemacht. Wirklich vor Ort mit den Leuten. Und wissen Sie, was rausgekommen ist? Dass die Menschen sagen, wir brauchen Bildung, Bildung, Bildung. Wir brauchen eine vernünftige medizinische Versorgung auf dem Land. Und wir brauchen eine vernünftige, moderne Mobilität, dass wir pendeln können, dass wir die größeren Orte erreichen. Darauf müssen Antworten gegeben. Und das wird auch diesmal so sein. Darum machen sich die Leute Sorgen. Was wird mit dem Gesundheitswesen? Und da kommt Ihnen in einer Stadt wie Spremberg, wenn dann das Krankenhaus und in das Schutzschirmverfahren muss, das kommt natürlich mehr als zur Unzeit. Aber es ist auch eine Folge der steigenden Kosten. Mobilität will ich gar nicht drüber reden. Wir sind im ländlichen Raum. Was macht das mit den Leuten, wenn die nicht mehr mit dem Auto auf Arbeit fahren können? Er ist halt nicht da, der ÖPNV. Mhm. Diese großen gesamtgesellschaftlichen Diskussionen fallen bei den Menschen immer wieder auf die gleichen Themen zurück. Und das ist auch legitim, weil die Leute sind nicht der Staat. Sie haben das Recht darauf, dass der Staat die einfachsten Fragen beantworten. Das ist meine Meinung und das erlebe ich auch so. Also ich werde immer zu diesen Fragen oder solche Fragen werden mir gestellt. Die großen Zusammenhänge könnten wir jetzt mit diskutieren, aber das sind nicht die Fragen, die Leute stellen.
Das gehört ja zusammen. Mhm. Man kann den Euro nur einmal ausgeben. Also wofür geben wir ihn denn aus? Und dann diese Fragen zu stellen, machen wir jetzt ÖPNV oder legen wir es mal kurz zur Seite? Wir brauchen ja gerade mal eine Rettung der Energieunternehmen oder so. Das ist doch eine Diskussion, die geführt werden muss. Völlig legitim. Mhm.
Aber dann gibt es auch immer ganz schnell die Gerechtigkeitsfrage. Für wen gebe ich das Geld aus, Herr Fratscher? Wenn man jetzt hört, ÖPNV, wir hatten das 9-Euro-Ticket, das fanden alle gut, das geht jetzt aber dann doch irgendwie nicht weiter oder vielleicht doch auf andere Art. Also da merkt man ja einen ganz starken Dissens zwischen dem, was bei den Bürgern und Bürgerinnen ankommt und dem, was dann in der Politik entschieden wird. Also nach welchen Kriterien soll denn entschieden werden?
Naja, es wird nicht unbedingt nach Gerechtigkeit und Bedürfnissen entschieden. Also Gerechtigkeit, so wie wir es als Menschen, als Gesellschaft definieren, ist über Leistung und Bedürfnisse. Und auch die Entlastungspakete zeigen ja, dass eben nicht zielgenau entlastet wird. Also das eher per Gießkannenprinzip. Man versucht alle irgendwie zufriedenzustellen, vor allem eine wichtige Klientel der Parteien. Also jede Partei macht sein eigenes Ding. Und ich glaube, der Kritikpunkt, den Sie ja auch angesprochen haben, anstelle, dass die Politik jetzt handelt und wirklich geeint sagt, hier, wir haben eine Krise, wir müssen schnell agieren, hat man das Gefühl, jeder versucht, politisch Kapital rauszuschlagen. Die Entlastungspakete entlasten Menschen mit geringem Einkommen, verletzliche Menschen, die eben in Struktur, in Regionen leben, die eben nicht diese Anbindung haben, jetzt zum Beispiel bei der Mobilität, erhalten nach wie vor zu wenig Unterstützung. Mal als Beispiel, durch die drei Entlastungspakete, im dritten Entlastungspaket bekommt eine vierköpfige Familie mit wenig Einkommen 35.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, vierköpfige Familie ungefähr 1.000 Euro Entlastung. Wir wissen aber, die haben wahrscheinlich 4.000 bis 5.000 Euro an mehr Belastung über Energie, über Heizen, über Mobilität, über Nahrungsmittel. Und das ist die Problematik. Und viele haben einfach diese zusätzlichen 4.000 Euro nicht. Also meine Sorge ist, die Politik hat noch nicht verstanden, dass wir in einer sozialen Notlage sind und muss nach wie vor, es gibt ja auch erste gute Ansätze, man muss nicht auch alles nicht kritisieren, also zum Beispiel die Ausweitung beim Wohngeld. Jetzt mal ein Beispiel von 700.000 auf 2 Millionen ist ein ganz wichtiges, ein gutes Element des dritten Entlastungspakets. Aber es kann eben nur ein erster Schritt sein. Weitere müssen folgen, weil das, was bisher passiert, lässt zu viele Fragen offen. Vor allem bei den Energiepreisen, das bleibt der blinde Fleck, den eben viele Menschen umtreiben. Wie soll ich meine Stromrechnung, wie soll ich meine Heizung bezahlen?
Und das ist dann auch schwer nachzuvollziehen. Herr Lohse, jetzt im Moment gerade aktuell der Streit um die Gasumlage. Jetzt die Verstaatlichung des Betriebes Uniper, der ja mit der Gasumlage gerettet werden soll. Jetzt bleibt die Gasumlage, obwohl der Betrieb verstaatlicht. Das ist was viele Leute auch nicht verstehen.
Also nach den Gesprächen, die ich gestern und heute geführt habe, bin ich nicht ganz sicher, ob alle Akteure schon genau verstehen, was sozusagen, wie sie da rauskommen aus einer Verstaatlichung, die ja nicht morgen greift. Also man kann nicht sagen, oh prima, wir beschließen das heute, ab morgen ist das Ding staatlich und wir nehmen einfach die Gasumlage weg, sondern es wird eine Übergangszeit geben. Für diese Übergangszeit ist eine Finanzierungslücke da. Da muss man wahrscheinlich mit dieser Gasumlage arbeiten. Es gibt unterschiedliche Positionen, da kommt die Parteipolitik ins Spiel. Das ist immer ärgerlich, aber wir sind eine Parteiendemokratie. Das ist blöd und doof, aber natürlich achten die auch auf ihr Klientel. Und Herr Lindner sagt sich natürlich, also bevor das alles bei mir landet und ich das steuerfinanziere, da soll mir der Habeck seine Umlage machen. Und der Habeck sagt, boah, bevor ich das anschließend alles vor meiner Tür habe, dann könnte der Lindner doch vielleicht die 34 Milliarden über Staatsausgaben nehmen. Es macht die Sache nicht leichter.
Es macht die Sache aber auch nicht angenehmer für die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise die dann denken, worüber reden die? Ist genau das, was Frau Hantje gesagt hat. Warum streiten die sich darum? Wir haben ein großes Problem und jetzt geht es dann doch um Parteipolitik.
Ja, aber wir sind halt eine Parteiendemokratie mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wir natürlich, es gibt immer Erzählungen irgendwie, wie Politiker, wenn sie in China sind und gucken, irgendwelche Großprojekte ankommen aus Demokratien und sagen, boah, ist das schön. Die siedeln einfach mal drei Dörfer um so, und die machen eine Trasse für eine Bahn.
Schön ist das auch nicht.
Niemand von uns will das.
DDR-Zeiten war gar nicht schön.
So, niemand von uns will das. Also leben wir in den Mühen dieser Parteiendemokratie. Das ist mühselig, oft ärgerlich, oft Klientelpolitik. Aber ich fürchte auch nicht ganz.
Ja, aber das ist doch dann auch unsere Aufgabe in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, in den Medien, auf diese Missstände hinzuweisen. Genau. Die Gasumlage, die wir erwähnen, das will ich auch nochmal betonen, auch wieder die Verteilungsfrage. Es ist eine Politik, die Menschen mit geringem Einkommen sehr viel stärker belastet, als wenn der Staat sagen würde, wir nehmen nicht das über die Umlage, also von den Menschen, sondern wir machen es über Schulden, über Kredite, was dann im Prinzip eher Menschen mit stärkeren Einkommen indirekt belasten würde. Also auch da hat es eine Verteilungswirkung. Das ist meine große Sorge, dass einfach zu viel im Augenblick gemacht wird, was die Menschen mit wenig Einkommen, die verletzlich sind, eher stärker belastet und nicht entlastet.
Haben Sie aber natürlich auch ein Gerechtigkeitsproblem. Jemand, der investiert hat in der letzten Zeit, der gesagt hat, ich löse mich von Gas, von Öl, ich mache alles, was ich tun soll. Ich habe Solarpanels auf dem Dach und so weiter und so weiter. Der ist plötzlich an dieser Umlage beteiligt und sagt, ich kriege überhaupt kein Gas, das brauche ich nicht. Ich habe viel Geld investiert, damit es nicht ist. Jetzt werde ich dafür auch noch bestraft. Wo ist da die Gerechtigkeit?
Wieso werde ich bestraft, wenn er nicht bestraft?
Die müssen ja keine Gasumlage
zahlen. Na ja, gut, aber meine, wenn Sie durch die Umlage, auch bei Unternehmen, die sozusagen beides anbieten, kommen die da natürlich auch mit rein.
Ja, wenn ein Unternehmen, also Energiehersteller, Strom über Erneuerbare oder über Kohle herstellt, verdient er ja richtig dicke im Augenblick über den hohen Strompreis. Und das ist ja für mich eigentlich auch, wenn wir über Solidarität sprechen, die Problematik. Hier wird gesagt, hier ist ein außergewöhnliches Problem, außergewöhnliche Verluste. Jetzt bitte Gemeinschaft, ihr zahlt mal alle. Es gibt aber viele Energiekonzerne, die eben über Stroh, über Kohle, über Öl oder über erneuerbare Strom herstellen, riesig gut verdienen, weil die Strompreise durch die Decke geschossen sind. Und dann heißt es, nee, aber die können wir jetzt bitte nicht zusätzlich besteuern. Also hier werden Gewinne privatisiert, Verluste, außergewöhnliche Verluste sozialisiert. Und auch das widerspricht eigentlich dieser Idee der Solidarität und gemeinschaftlich durch die Krise zu kommen.
Ich dachte, Sie wollten noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir nicht nur auf Einkommen und individuelle Haushaltssituationen schauen sollten, sondern auch darauf, was es mit Orten macht, so wie ihr Sprengberg. Weil also so ein Krankenhaus und soziale Orte, die man haben muss, das betrifft ganz viele Leute. Und da kann es ihnen sogar materiell gut gehen. Aber wenn der Arzt nicht funktioniert oder wenn das Krankenhaus schließen muss, dann betrifft es alle. Also das ist eine wichtige und legitime Blickrichtung. Aber wir müssen auch darauf schauen, was das eigentlich mit Orten als Ganzes macht und wie wir sie retten. Stichwort auch Nahverkehr, was Sie sagen. Also das darf nicht vergessen werden.
Also wir werden unser Krankenhaus retten. Das ist mir ganz wichtig, das hier auch zu sagen. Da werden wir dann in unserer kleinen Stadt unsere Kräfte bündeln. Da bin ich mir sehr sicher, dass das auf der Ebene funktionieren wird. Dass man sich da einig ist und sagen wir, das steht jetzt an allererster Stelle, auch wenn wir andere Investitionen auf den Prüfstand stellen müssen. Aber ich wollte noch mal auf das Gas und auf die Erneuerbaren zurückkommen. Wirklich getroffen sind ja diejenigen, die auf das Versprechen gesetzt haben, dass Erdgas Brückentechnologie wird. Wissen Sie, wenn ich Brückentechnologie höre, dann zucke ich zusammen. Viele Jahre lang hieß es, die Braunkohle wird die Brückentechnologie werden. Und wir haben in der Kommission das diskutiert. Und es war nicht Konsens gewesen, dass der Weg ins Gas der Ausweg ist, beziehungsweise die Nutzung von Erdgas. Da haben viele gesagt, das wird nicht funktionieren. Es ist aber suggeriert worden, Erdgas ist die Brücke. Und da gibt es Unternehmen, die haben darauf gebaut, die haben umgeswitcht auf Erdgas, auch Kommunen. Das ist ein riesiges Problem. Und die zahlen jetzt noch die Umlage obendrauf. Das ist ein Vertrauensverlust, den können sie nicht wegdiskutieren. Die Leute haben einerseits ja die Kapitalkosten, die müssen Zins und Tilgung leisten für diese riesigen Anlagen, die sie gebaut haben, müssen jetzt die horrenden Preise dafür bezahlen, für das Gas, müssen die an die Bürger umlegen. Da sagt doch der normale Bürger, kann das eigentlich noch wahr sein?
Gut, aber
und dass das in Kohlegegenden natürlich besonders diskutiert wird, das können Sie sich vorstellen, weil die Leute verstehen ja da was davon.
Das ist verständlich, aber sagen wir mal so, dass das mit dem Gas so ausgeht in einer solchen Geschwindigkeit, bei allem, was wir heute wissen über Blauäugigkeit im Umgang mit Russland und so weiter, es war also in der Dramatik natürlich nicht vorhersehbar. Im Grunde genommen hat es mit dem Gas als Brückentechnologie natürlich eine ganze Weile funktioniert. Jetzt ist das Modell zusammengebrochen. Das
sind ganz außergewöhnliche Zeiten natürlich.
Wieder ein bisschen widersprechen darf, ja. Weil wir haben ja zwei Fehler gemacht in Deutschland in den letzten 15 Jahren. Nicht nur, dass wir uns sehenden Auges in die Abhängigkeit Russlands begeben haben, sondern dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien verschlafen haben. Genau. Denn wenn wir heute 85-90% erneuerbar hätten, um Strom herzustellen, dann wären wir bei weitem nicht so betroffen. Und deshalb, auch das ist letztlich etwas Vergessenes in dieser Krise. Wir gucken auf das Hier und Heute und realisieren nicht, dass wir auch dieses Problem endlich adressieren müssen. Also viel schnelleren Ausbau Erneuerbaren, Umstieg bei den Technologien auf andere klimaschonende, klimaneutrale Technologien. Und für mich ist das die entscheidende Frage, ob Unternehmen auch in 2, in 5 Jahren überhaupt noch wettbewerbsfähig sind. Also nicht nur, wie können sie jetzt durch die Krise kommen, sondern können sie sich behaupten im globalen Wettbewerb.
Und es gibt immer Ausreden, warum es nicht geht. Der Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe ist so stolz darauf, dass er zu den Gewinnern Reallabore der Energiewende gehört. Ein Wasserstoffkraftwerk mit Speicherfunktion, was ein konventionelles Kraftwerk mit allen Funktionen abbilden soll. Da war uns versprochen, dass auch die Regulatorik damit erprobt werden kann. Und wie ist es ausgegangen? Es wird gedeckelt, da wird gesagt, Beihilferecht und wir kommen nicht voran. Ich sage Ihnen, das Ding hätte schon dastehen können, aber gibt es immer Ausreden, warum etwas nicht geht? Wir sind auch nicht innovationsfreundlich.
Also es gibt schnell Frust und es gibt auch jetzt, es gibt ja schon einige Proteste, haben wir vor allen Dingen auch in Ostdeutschland, werden die Montagsdemos wieder belebt, da sowohl von links als auch von AfD-Seiten werden sie organisiert. Frau Hantier, wird bei Ihnen auch schon demonstriert in Spremberg?
Ja, also das war schon in der Corona-Zeit so. Das geht immer so in Wellen und im Moment nimmt es wieder zu. Das ist so, ja, auch in Spremberg. Mhm.
Frau Lorenz, was bedeutet das, dass jetzt wieder Menschen auf die Straße gehen und wie sollte man damit umgehen?
Der Protest ist legitim, gehört zu einer Demokratie dazu. Die Frage ist, mit wem stellt man sich zusammen auf die Straße und wo sind die Grenzen, was ist nicht mehr in Ordnung? Also wenn es gegen die Demokratie als solche geht oder gegen Minderheiten, ist logisch, da ist eine Grenze erreicht. Aber grundsätzlich muss man sich damit natürlich auseinandersetzen und muss das akzeptieren. Ich meine, so ein Straßenprotest ist ja immer nur ein Zeichen. Das führt nicht unmittelbar selbst zu Lösungen. Das heißt nur hier, Achtung bitte, das ist eine wichtige Forderung oder so. Ich finde ja immer diesen Schritt wichtiger, zu einem Austausch zu kommen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie sprachen vorhin vom Großen Bundestag, dass wirklich die Abgeordneten auch sehen, dass es eine wichtige Aufgabe jetzt wäre, wirklich überall vor der Haustür im ganzen Land auch solche Gespräche durchzuführen. Ich sehe das gar nicht als Aufgabe der Regierung, Landesregierung oder Bundesregierung. Ich sehe das als Aufgabe der Parlamente. Das sind die Orte der wichtigen Entscheidungsfindung über die wichtigen Gesetzespakete und Ähnliches. Und die sollten sich doch vielleicht einfach noch mal ein bisschen stärker, als sie sowieso täglich machen. Sie sind ja ständig im Gespräch mit oft Interessenvertretern, mit der Breite der Gesellschaft noch mal treffen in öffentlichen Veranstaltungen, auch um symbolisch zu zeigen, hier, wir nehmen das auf, wir sehen euch, ihr könnt euch hier äußern.
Aber oft ist das ja dann gar nicht mehr einfach, wenn dann protestiert wird, wenn dann jemand von der anderen Partei kommt, dann... Also einen wirklichen Dialog zu haben, ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Ja, das ist aber doch immer so. Das ist ja sozusagen, das gehört ja zur Demokratie dazu, dass es schwierig ist, mit verschiedenen Meinungen klarzukommen.
Herr Loos, wer profitiert im Moment von diesen Protesten?
Naja, also aufgerufen wird ja zum Teil, also vor allen Dingen von der AfD, die sozusagen auf einen heißen Herbst und Winter hoffen, ob sie davon profitieren. Wir haben eben schon kurz gesprochen, die Umfragen gehen im Moment gerade wieder ein bisschen hoch, aber das ist ja sehr volatil. Die Gesellschaft profitiert sicherlich höchstens dahingehend, dass diejenigen sich ein bisschen ausleben können, die da protestieren gehen. Aber eine Lösung kommt man nicht näher und die großen Parteien, können davon ja im Grunde genommen nicht profitieren. Wie sollte das gehen? Von denen kommt dieser Protest, wird ja auch nicht geschürt.
Aber wie sollte man damit umgehen?
Eher dagegen. Naja, man kann ja eben nur aufklären. Erstaunlicherweise leben wir ja jetzt in einer Gesellschaft, wo Politik so viel auf so vielen Kanälen aufklärt, wie das noch nie vorher der Fall war. Also der Kanzler macht Instagram und der macht Twitter und der hat einen eigenen Podcast und der gibt Interviews und so weiter. Also die Breite ist ja riesig. Nun kann man sagen, was habe ich davon, wenn ich einen Instagram-Kanal habe, aber es gibt ja auch interaktive Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Man hat den Eindruck, die Verwirrung wird eher größer und die Verunsicherung. Aber Kommunikationsmöglichkeiten sind mehr da denn je.
Aber das ist ja immer einseitige Kommunikation, über die Sie jetzt reden. Also es werden Signale ausgesendet. Wichtiger wäre es doch, dass man in einen Austausch tritt. Bei so wichtigen Dingen, für mich sind das Themen von Verfassungsrelevanz.
Kanzlergespräche, 1,5 Stunden mit Bürgern. Ich meine, das ist ein Austausch. Da kann man sich.
Das ist ein Anfang.
Und die Abgeordneten sind alle 736 Abgeordnete. Also wenn sie ihren Job ordentlich machen, dann reisen sie permanent in den Nichtsitzungszeiten in ihren Wahlkreisen rum und machen Bürgersprechstunden, gehen dahin. Ich weiß nicht, was Sie...
Das Unbehagen ist doch groß, weil viele bei solchen Terminen ja nicht da sind. Viele sind tagsüber, da arbeiten die Leute. Oder sie sind nicht organisiert in Gewerkschaften, gerade im Osten, Gewerkschaftsmitgliedschaft ist nicht so verbreitet oder in Parteien oder so. Das heißt, da fehlt die schlüssige sozusagen Anbindung an diese Interessenkanäle, wie sie typisch sind für die repräsentative Demokratie. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Das finde ich auch nicht gut, aber irgendwie müssen wir jetzt in solchen besonderen Situationen wie jetzt mit solchen enorm wichtigen und weitreichenden Entscheidungen müssen wir, glaube ich, einfach noch stärker versuchen, wirklich nicht nur das Tagesgeschäft zu machen, sondern darüber hinaus auf die Leute zuzugehen und nicht nur an sie zu senden, sondern mit ihnen zu sprechen.
Oder etwas zu machen, was ihnen hilft, ihre Rechnung zu bezahlen, ganz banal, Herr Fratscher. Wie sollte die Politik auf diese Proteste reagieren?
Indem sie handelt, denn natürlich sind Gespräche gut, aber die Lösungen liegen doch auf der Hand. Für die allermeisten Menschen heißt es jetzt erst einmal kurzfristig, sie brauchen ganz konkret Hilfe, finanzielle Hilfe. Das gilt für die Unternehmen, das gilt aber eben auch für viele Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Und da muss die Bundesregierung jetzt erstmal den internen Konflikt lösen und sagen, wo will man die Prioritäten setzen? Schuldenbremse als Heiligtum? Oder will man sagen, nein, jetzt ist die Zeit, wir haben eine Notlage, man kann die Schuldenbremse aussetzen, man kann den Menschen helfen. Es gibt keinen Staat in der Welt, der solider gehaushaltet hat, der glaubwürdiger ist, der sich günstiger auch finanzieren kann.
Was man ja auch bei Corona gemacht hat. Und aus der Erfahrung von Corona würden Sie jetzt auch sagen, es ist wichtig, dass der Staat jetzt noch mehr Geld in die Hand nimmt?
Absolut. Und wir haben ja auch in der Corona-Krise gelernt, was funktioniert und nicht funktioniert. Es gab ja durchaus einige Pakete, wo man gesagt hat, so ist es nicht, da gibt es Missbrauch, aber es hilft niemand. Und wir könnten doch jetzt die Lehren daraus anwenden und auch ganz konkret sagen, Unternehmen erhalten Hilfen, je nachdem, wie hoch ihre Umsätze sind, relativ zu Strom- und Gaspreisen. Das Gleiche gilt für Bürgerinnen und Bürger. Man könnte bei den Unternehmensinsolvenzen die Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen eine Zeit lang aussetzen. Man kann Liquiditätshilfen geben. Also wir haben doch erst eine große Krise gehabt und wir wissen, was funktioniert. Aber da fehlt wieder der politische Wille. Also ich glaube, was zu tun ist, das ist nicht so sehr das Problem. Obwohl ich Dialog natürlich total für gut befinde. Aber jetzt ist doch wirklich entschiedenes Handeln wichtig und vor allem schnell. Denn nochmal, für mich aus der ökonomischen Perspektive entsteht der große Schaden, weil niemand im Augenblick planen kann. Wenn ich jetzt eine Bäckerei habe oder ein kleines mittelständisches Unternehmen, ich weiß doch gar nicht, welche Energiekosten muss ich rechnen. Wie geht es mit der Inflation weiter? Und diese Sicherheit, Planungssicherheit ist so wichtig, um einigermaßen durch die Krise kommen zu können.
Ich würde entschieden widersprechen, dass klar ist, was zu tun ist. Es ist das Ziel vielleicht klar, aber nicht der Weg. Und all die Nebenwirkungen der Maßnahmen, die wir jetzt treffen, muss man doch einfach auf den Tisch legen und diskutieren. Und dann kann man ja trotzdem bei den Maßnahmen bleiben, wenn sie gut begründbar sind, aber das gehört doch dazu. Und es ist doch nicht eindeutig, was der richtige Weg wäre.
Naja doch, wenn man jetzt sich anschaut, Menschen mit mittleren und geringen Einkommen finanziell zu entlasten, zu sagen, sie haben als 4-Personen-Haushalt mit wenig Einkommen 4.000 Euro an zusätzlicher Belastung, dass der Staat sagt, wir helfen ihnen, ob das jetzt 3.000 sind oder 4.000 oder 2.000, dann kann man über die Größenordnung streiten, aber dass man dort helfen muss. Also ich finde, im Augenblick ist es sogar relativ klar, was zu tun ist und das Gleiche gilt für Unternehmen. Klar, bei der Ausgestaltung...
Wenn man bereit ist, so viel Geld auszugeben und eben nicht die Schuldenbremse einzuhalten.
Ja, absolut.
Genau. Der ehemalige Bundestagspräsident Schäuble Schüler hat in einem Interview gesagt, also auch nach der Frage nach einem Angst vor einem Wutwinter, ob unsere Demokratie das aushält, die Folgen halt eben auch dieses Wirtschaftskrise, hat er gesagt, wir haben uns leider zunehmend eine Mentalität zugelegt, in der der Staat die Menschen betreuen muss. Aber Bürger haben eben auch Pflichten als Staatsbürger. Demokratie ist auch eine Zumutung und eine Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht. Also diese Mentalität, dass der Staat immer für alles sorgen muss, Frau Herntje, empfinden Sie das auch so? Ist das so die Mentalität, die da?
In Teilen ist das so. In Teilen ist das so. Aber nicht flächendeckend. Also aus dem Leben. Wir haben gerade einen Handwerker im Haus und mit dem wird dann auch, also ganz klassisch Bürgermeisterin und Bürger, wird das auch diskutiert und der sagt ganz klar, er würde sich nicht darauf verlassen, finanzielle Hilfen in Anspruch zu nehmen. Er will weiter seinen Job wahrnehmen. Und was macht das dann aber mit den Menschen, wenn die sehen, diejenigen, die für sich selbst sorgen wollen, das ist ja ein hohes Gut, wenn jemand das will, nicht? Wenn er selbst bestimmt, ich sag mal, man kann Hilfen in Anspruch nehmen, aber bist du eben nicht wirklich selbst bestimmt. Aber wenn die dann die Gefahr sehen, dass das nicht mehr möglich ist, dass der Job wegrutscht, dass die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, dann wird's eng. Gerade in Ostdeutschland, weil das haben wir ja in den 90er Jahren durchgemacht. Und ich sag Ihnen, das ist keine einfache Erfahrung gewesen und die sitzt auch tief drin. Deshalb würde ich das auch sagen. Man muss jetzt in dieser besonderen Situation, muss man handeln, auch wenn es weh tut. Aber dann tut es nur im Portemonnaie weh und nicht woanders. Und das wäre mir sehr wichtig, dass es nicht woanders weh tut. Dann tut es eben nur im Portemonnaie weh. Okay, aber bitte an den richtigen Stellen.
Dass man eben nicht nur aufs eigene Portemonnaie schaut, sondern eben dann auf die großen Zusammenhänge. Herr Lohse, wie sehen Sie das, diese Rundum-Sorglos-Mentalität, der Staat muss mal für alles sorgen? Ist das etwas, was gewachsen ist? Und würden Sie da Herrn Schäuble zustimmen, dass der auch Bürger mehr Pflichten wahrnehmen muss?
Also das gilt natürlich immer. Sie sagten vorhin, der Bürger ist nicht der Staat. Letztendlich ist natürlich schon die Entität der Bürger, sollte der Staat sein. Aber der Einzelne, der jetzt vor der Frage steht, nicht muss ich irgendwie 5% mehr Gasrechnungen bezahlen, sondern muss ich ein X-faches dessen bezahlen, was ich jetzt habe und bin ich anschließend dahin, sei es als Unternehmen, sei es als Privatperson, dem hilft das natürlich nicht. Der bräuchte im Grunde genommen eine Zusage auf, weiß ich was, eine nicht 300 Euro nach einem halben Jahr warten einmal, sondern im Zweifelsfall braucht er 3.000 Euro über den Winter als Privatperson und als Unternehmen noch was ganz anderes. Da sind sicherlich große Unsicherheiten da. Und die Bereitschaft im Grunde genommen ist, glaube ich, hoch von den Menschen zu sagen, wir versuchen auch durchzuhalten. Wir haben ja noch nicht so was wie eine breite Unruhe. Das ist ja, wir haben keine Gelbwestenbewegung im Moment. Die ist auch übrigens über Energiepreise entstanden in Frankreich. Also die Gefahr ist grundsätzlich bei den Franzosen etwas höher als bei uns. Wir sind ja etwas friedlicher. Ich glaube, die Bereitschaft mitzumachen, eigenverantwortlich zu sein, ist schon ganz gut. Aber da können natürlich auch Situationen entstehen, wo die ganzen Ankündigungen aus dem Sommer, dann heizen wir diesen Winter mal nicht. Jetzt September, Ende September, morgens früh 5 Grad, dann wird man schon etwas schmallippiger und denkt sich, okay, was ist denn eigentlich, kommt gleichzeitig die Post vom Gasversorger. Da kommen natürlich Leute, die sagen, das halte ich keine 3 Monate durch. Und da müssten die wissen, ich kriege entweder auf sehr einfachem Niveau einen Kredit oder eine staatliche Zusage oder sonst irgendwas, was mir zumindest meine Existenz sichert. Das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Da gab es mal so eine richtige Krachmaßnahme, war dieses 9-Euro-Ticket, was aber natürlich nur Menschen geholfen hat, wo auch ein Bus irgendwo in der Nähe war. Ja. Und wenn ich auf dem Lande bin und muss sowieso 40 Kilometer pendeln am Tag, dann habe ich möglicherweise auch nicht unbedingt einen
Dafür
Job.
Dafür hatte ich ja den Tankrabatt.
10.000. Ja, aber der Tankrabatt hat den Preis dann auf 1,90 Euro für einen Liter Diesel oder sowas gesenkt. Ist jetzt auch noch kein Sportpreis. Nee. Von daher, da sind schon Situationen, wo man sagt, da muss noch was Deutlicheres kommen. Das glaube ich auch. Ich sehe aber nicht, dass es jetzt so eine massenhafte Mentalität gibt. Ich will jetzt, ich tue nichts mehr selber, ich bin nicht leidensfähig, sondern ich will nur vom Staat, das sehe ich nicht.
Also wir haben auch in unserer Forschung gefragt, was sind denn die Dinge, die wichtig sind fürs Leben, für ein gutes Leben und was davon soll der Staat eben machen? Und bei vielen Dingen sagen die Leute gar nicht, das soll der Staat machen. Also insofern, dass jetzt sozusagen ein rundum sorglos Paket vom Staat erwartet wird, kann ich jetzt sozusagen forschungsbasiert nicht bestätigen. Und dass man sich wünscht, dass man in einer warmen Wohnung, die bezahlbar ist, wohnt, ist ja an sich etwas sehr Bescheidenes. Also das gehört ja eigentlich zu den Grundbedürfnissen dazu. Ist nichts, was jetzt neu ist, sondern das war schon immer so. Aber es kostet halt unter den jetzigen Bedingungen irre viel Geld, das abzusichern. Das ist aber nicht sozusagen dem geschuldet, dass die Menschen jetzt mehr wollen, sondern sie wollen immer noch das Gleiche wie immer. Sie wollen einfach ein gutes und bezahlbares Leben, ja? Eine warme Wohnung.
Und wir haben ja auch Erfahrungen gemacht in der Gesellschaft mit großer Solidarität, ob das in der Corona-Zeit war, vor allen Dingen am Anfang, ob das bei Ereignissen wie bei der Flut im Ahrtal war, ob das bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen war, da gibt es ja genug Zeichen. Hält das, Herr Fratscher? Glauben Sie, dass die Gesellschaft so ist, dass auch jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, wenn das jetzt noch viel länger dauert, so wie es ja aussieht, dass diese Solidarität hält und dass man auch weiter bereit ist zu sagen, okay, dafür zahle ich dann auch den höheren Gaspreis?
Ob es hält, hängt von denen ab, die Führung im Land übernehmen, von der Politik, auch von Unternehmen. Und auch wieder wissenschaftliche Studien, die eindeutig sind. Gesellschaften, die hochsolidarisch sind, also die schwächsten Mitglieder, verletzlichsten Mitglieder, ob das jetzt Unternehmen, Einzelpersonen schützt, kommen durch große Krisen, ob das Kriege sind, Pandemien sind, Naturkatastrophen, Wirtschafts- und Finanzkrisen, deutlich besser. Und zwar wirtschaftlich, sozial wie auch politisch. Und das immer wieder bewusst zu machen, wenn es hier um Solidarität geht, geht es nicht nur darum, den am stärksten Betroffenen zu helfen, sondern es ist im Interesse aller. Denn man kann es ja durchrechnen, wenn jetzt uns die Unternehmen pleite gehen und Menschen abgehängt werden, nicht mehr arbeiten oder nicht mehr in dem Maße arbeiten können, weil der Handwerker eben nicht mehr das Geld hat, das zu tun, dann entsteht ja nicht nur der Person ein Schaden, sondern uns allen entsteht ein Schaden. Und dann wird auch die wirtschaftliche Erholung nicht so gelingen.
Aber das Bewusstsein muss ja da sein.
Das Bewusstsein muss da sein, aber das muss natürlich auch vorgelebt werden. Und wenn die Politik, also deshalb, ich bin dabei, wir haben eine Demokratie, Streit ist da ein Teil der Demokratie, aber in solchen Krisenzeiten wirklich ein klares Signal zu setzen, und Sie haben es angesprochen, in der ersten Phase der Pandemie gab es diese Solidarität, da hat auch die Politik zusammengestanden, schnell gehandelt. Und das würde ich mir auch jetzt in dieser Krise wünschen, weil das wichtig ist, um eben diese Krise abzumildern und möglichst schnell durchzukommen.
Vielleicht ein großer Unterschied zum Beginn der Corona-Pandemie. Tatsächlich, da standen alle sehr zusammen. Aber da war die Situation, dass viele Menschen das so wahrgenommen haben, wir wissen jetzt einfach nicht, wie wir da rauskommen, wenn nicht schnell irgendwie eine Impfung erfunden wird oder sowas. Also es gab keine Alternative. Im Moment ist es bei einem Teil der Menschen doch so, und der Teil ist nicht klein, dass sie denken, es gibt eine Alternative, sondern man muss einfach nur die Russland-Sanktionen aufheben und dann wäre alles ganz einfach.
Und
das ist ein großer Unterschied zu dem Beginn der Corona-Pandemie. Und deshalb muss man die Argumente einfach immer wieder ins Volk tragen, sozusagen. Wie verteidigen wir unsere Werte? Wofür machen wir das? Und das begründen, warum jetzt diese Maßnahmen notwendig sind und eben auch ernst nehmen, dass es jetzt anders ist als am Anfang der Corona-Pandemie. Es sind andere Rahmenbedingungen.
Ja, Frau Herrntje, wie sehen Sie es? Wie viel Solidarität, Zusammenhalt kriegen Sie organisiert in Ihrer Kommune?
Also das will ich mir gar nicht vorstellen, dass es den Zusammenhalt nicht mehr geben würde. Das würde wirklich die Grundfesten erschüttern. Das kostet auch in einer Stadt wie Spremberg etwas. Da kann ich jetzt noch kein Preisschild dran machen, aber ich weiß, dass es uns etwas kosten wird. Wir werden andere Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, auf den Prüfstand stellen müssen. Aber das ist eine große Aufgabe der Kommunalpolitik, die das ja nicht verursacht hat, genau das vor Ort zu leisten. Weil nochmal, die Menschen sind bei uns. Der Zusammenhalt wird in den Kommunen gelebt. Und auch die Kommunen müssen von der Politik in die Lage versetzt werden, handeln zu können. Wenn die Reserven der Stadt Spremberg, und wir haben Reserven, aufgebraucht sind und wir rutschen in die Haushaltssicherung, dann darf ich diese freiwilligen Leistungen gar nicht mehr machen. Auch das gehört mit dazu. Das ist eine Situation, da kann man, ist wie mit dem Beihilferecht, nicht? Es gibt Situationen, da muss man auch mal etwas in Frage stellen und handeln und sagen, das darfst du jetzt, weil man kann die untere Ebene auch nicht damit alleine lassen. Das muss dann schon wirklich der Staat leisten. Das ist meine Erwartung an die Regierung, sowohl Land als auch Bund. Das muss er tun.
Ganz konkret noch als letzte Frage, machen Sie sich Sorgen jetzt vor diesem Winter oder denken Sie, wir kriegen das schon ganz gut hin?
Wir werden das hinbekommen. Wir werden das im Übrigen auch deshalb hinbekommen, weil ein Großteil der öffentlichen Gebäude und der Wohnungen in Spremberg mit Fernwärme aus Kohlestrom beheizt werden. Auch das gehört mit dazu. Sie wissen, ich bin eine Verfechterin, Ausstiegsdatum 2038, aber wir geben auch ganz viel Gas in Richtung erneuerbare Energien. Ich denke, für Spremberg bekommen wir das hin, aber es wird Abstriche geben müssen. Das ist jetzt schon klar.
Okay, viel Erfolg dort Ihnen.
Danke. Ja,
vielen Dank, Herr Fratscher. Vielen Dank, Frau Lorenz, Herr Lohse, fürs Gespräch. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen heute Abend bei der Phoenix-Runde. Bis dahin. Tschüss.